An. Wir hatten ja letztes Mal die Integrale angefangen zu definieren bzw. zu berechnen. Also da war die Idee, das ist 1.8 Integralrechnung. Und da war die Idee, das Integral zu definieren, wenn man da wieder so eine Funktion hat, da den Funktionsgraphen und dann auf irgendeinem Intervall a, b gucke ich mir die Funktion an und will jetzt den Flächeninhalt unter dieser Kurve haben, dann hatten wir definiert, ja, dass das Integral diesem Flächeninhalt entsprechen soll. Hallo? Ist ja doch noch jemand. Ist ja super. Irgendwie ist der Termin wohl nicht so toll, oder wie? Weiß nicht. Ja. Naja, gut. Wir konnten dann ja dank der Filmerei hier das Video halt angucken. Genau, und dann hatten wir gesagt, wenn wir uns eine Funktion definieren, ja, wo wir hier die Grenze hier irgendwie variabel machen, und dann hatten wir hergeleitet diesen Hauptsatz, der Analysis, und der hat dann gesagt, wenn das f stetig ist, dann ist die Ableitung von diesem Groß f von x gerade die Funktion. Und naja, das lässt uns dann die Sache also berechnen, ja, wenn ich dann irgendeine Stammfunktion habe, ja, das ist irgendeine Funktion, f für die f' von x gleich f von x ist. Und dann ist natürlich klar, wenn ich eine Stammfunktion habe, dann habe ich auch beliebig viele. Weil es ist klar, wenn ich hier zu dem f bastel mir eine neue Funktion f tilde von x, und wenn ich dann zu einfach f von x eine Konstante dazu addiere, dann ist natürlich immer noch f tilde Strich von x gleich f' von x, weil halt eine Konstante abgeleitet immer 0 gibt. Und naja, wenn ich dann irgendeine Stammfunktion habe, dann muss ich hier aufpassen mit den Grenzen, ja? Weil also wenn ich f von x so definiere, dann ist die natürlich eindeutig bestimmt. Denn klar, wenn ich x gegen a gehen lasse, also wenn ich hier das x immer näher hier an a rücke, dann wird die Fläche beliebig klein. Also sprich, dann ist f von a gleich 0. Also ich kann die Stammfunktion oder diese Flächenfunktion finden, das ist genau die Stammfunktion, die für x gleich a 0 wird. oder wenn ich eine beliebige Stammfunktion habe. Ja, das ist natürlich dann hier f von b. Und das ist aber dasselbe wie irgendeine andere Stammfunktion f tilde von b. Naja, also das ist f von b ist offenbar f tilde von b minus c. Und naja, aber jetzt kriege ich ja raus, dass f von a ist 0 und andererseits ist das f tilde von a minus c. Also ist c f tilde von a und damit ist das Integral, wenn ich irgendeine Stammfunktion habe, einfach die Differenz dieser Stammfunktion an den Grenzen. Schreibt man auch oft so, weil man sich immer erst die Stammfunktionen überlegt, und dann schreibt man auch oft hier die Grenzen so hin. Ja, man rechnet erst f von x aus, groß f von x, und dann setzt man die Grenzen ein. Und nach der Überlegung ist es einfach, für irgendeine Stammfunktion ist dieses Integral die Differenz der Stammfunktion an den Grenzen des Integrals. Naja, das hatte ich ja schon letztes Mal gesagt. Das ist differenzieren kann man immer. Ja, da gibt es einfach Regeln, die muss man einfach stumpfsinnig anwenden oder auswendig lernen. Aber beim Integrieren muss man ein bisschen üben, dass man da. Ja, also dass man damit irgendwie vertraut wird. Und das Dumme ist, es ist nicht zu jeder Funktion, finde ich, einfach eine Funktion, die man schon kennt, also die Stammfunktion. Ja. Also es gibt Funktionen, die führen aus den uns bekannten Funktionen raus. Also was ich so als bekannt voraussetze, sind halt diese sogenannten elementaren Funktionen, also Sinus, Cosinus, also trigonometrische Funktionen, Exponentialfunktionen, Potenzfunktionen, Polynome und so weiter. Man kann sich aber man trifft in der Physik relativ schnell auf Funktionen, weil man irgendwas integriert, die da nicht mehr drin sind. Also das ist wie gesagt eine Kunst, das Integrieren. Und naja, so ein bisschen wollen wir uns da aber mit beschäftigen. Also das nächste Übungsblatt gibt dann einen Haufen Integrale. Wie gesagt, aber als Physiker lernt man das irgendwie schon von selber, weil man es dauernd braucht. Aber so ein bisschen erzähle ich mal was, also Integrationstechniken. Das erste ist natürlich, wir hatten ja ein paar Ableitungen ausgerechnet. Da gibt es erstmal diese sogenannten Grundintegrale. Ja, das ist einfach, jede Ableitungsregel liefert natürlich auch so eine Integrationsregel. Ja? Also wenn ich habe ich kann umgekehrt sagen, ich gebe eine Stammfunktion vor, zum Beispiel f von x gleich x hoch n für natürliches n. Und dann ist natürlich f' von x einfach, hatten wir ja hergeleitet, n mal x hoch n minus 1. Oder umgekehrt, ja, wenn ich jetzt hier n gleich k plus 1 setze, dann folgt daraus, also f von x ist dann k plus 1 x hoch k oder umgedreht, wenn ich was wollte ich jetzt? Ach nee, ich wollte, ja. X hoch k haben. Moment, jetzt habe ich mich irgendwie wieder verheddert. Nee, das soll f von x sein. Klein f von x, jetzt stimmt's. Ja? Und dann sehe ich, wenn klein f von x ja, dann ist die Stammfunktion x hoch k plus 1 plus irgendeine Konstante oder Integral dx x hoch k ist also 1 durch plus irgendeine, naja gut, die muss ich jetzt anders nennen. Also das ist schon mal eine Regel. Das gilt offenbar auch noch für alle k aus z. Man muss dann nur aufpassen, wenn ich hier negatives k habe, dann darf ich nicht über die 0 rüber integrieren. Also wenn ich da ein Intervall mache, dann muss das, darf das die 0 nicht enthalten. Jetzt Preisfrage, was passiert denn, wenn k gleich minus 1 ist? Also hier, das hier. Da eine Idee, was ist da dran böse, wenn ich k gleich minus 1 setze, gibt es hier natürlich Ärger, ja, weil da steht ja dann 1 durch 0. Also für 1 durch x oder k gleich minus 1, also hier muss ich die a minus 1 rausnehmen. Da eine Idee, welche Funktion gibt abgeleitet 1 durch x? Genau. Natürlich für x größer 0. Ja, weil der ln ist ja nur für x größer 0 definiert. Für x kleiner 0, man darf hier auch Betrag schreiben. Warum? Ja, wenn x kleiner 0 ist, dann kann ich ln minus x ableiten. Ja, dann ist ln minus x definiert für x kleiner 0 und kann das ableiten. Ja?
Eine kurze Frage, was steht da k als Element von?
Z ohne minus 1. Also das Ding heißt irgendwie eine Menge und dann dieses Zeichen heißt dann, man nimmt die Menge aus ja, der Menge raus. Ach so, ja, sorry. Das ist dieses Mengen-Z. Ja, also hier kann ich dann die Kettenregel anwenden. Da kriege ich die innere Ableitung, also minus x abgeleitet gibt minus 1 und der ln abgeleitet gibt 1 durch. Das, was drinsteht, kommt also auch 1 durch x raus. Ja, und wenn ich so schreibe, dann darf ich das für alle x ungleich 0 machen. Ja, also wenn ich 1 durch x integriere über ein Intervall, dann darf die 0 nicht drin sein. Oder man muss halt aufpassen, wie es definiert ist dann. Weil bei 0 ist natürlich auch der Integrant 1 durch, da gibt es da eine Singularität bei 0. Und naja, genauso geht es jetzt eigentlich mit allen Ableitungsregeln, die wir so in der letzten Zeit angeguckt haben. Schreibt die jetzt nicht alle hin. Ja, aber da kann man, das kann man sich auch noch überlegen, welche Funktion abgeleitet gibt denn den Sinus? War eine Idee?
Minus.
Genau. Ja, weil Cosinus abgeleitet gibt minus Sinus. Und ich schreibe immer mal das C hin, dass man das nicht vergisst. Beim Cosinus ist es aber plus Sinus. Und so weiter und so weiter. Also da kann man, ich habe hier eben auf dem Skript habe ich eine ganze Menge hingeschrieben. Also was wir auch letzt hatten, das brauchen wir gleich noch. Ja, weil das Ding ist entweder der Arcsin von x. Und da muss man immer aufpassen, wo. Ja, nee, die sind überall definiert natürlich, also für x. Aus minus 1 bis 1 oder auch minus arg cos. Ja, weil der minus arg cos abgeleitet gibt halt auch das. Hatten wir irgendwann letztes Mal ausgeixt. Ja. Und naja, gut, wenn es jetzt kompliziertere Integrale sind, dann braucht man so Rechenregeln. Und also was ich machen wollte, ist partielle Integration und Substitution. Wie gesagt, das müssen Sie selber ein bisschen üben und na gut, es kommt hoffentlich. Wenn Sie alle Übungsaufgaben aus der Physik rechnen, lernen Sie automatisch auch integrieren. Aber so ein paar generelle Tricks können wir uns mal kurz angucken. Vielleicht mache ich auch noch ein paar mehr Beispiele ins Skript. Also da nimmt man halt allgemeine Regeln vom Differenzieren, die kann man natürlich dann wieder umschreiben als Regeln für die Integration. Also da gibt es einmal die Produktregel und die führt zur partiellen Integration. Warum das so heißt, sehen wir gleich. Also jetzt erstmal die Produktregel d nach dx. Stimmt das jetzt hier? Das muss doch irgendwo stehen. Genau. Ja, das ist jetzt erstmal eine Ableitungsregel und da hatten wir ja das gelernt, da kann man jedes Produkt kann man durch die Ableitung der Faktoren ausrechnen. Ja, das ist die erste Funktion abgeleitet mal die zweite plus die erste mal die zweite Funktion abgeleitet. Und wenn ich das jetzt wieder integriere, dann kriege ich halt raus das Integral. Also hier kommt beim Integrieren ja offenbar wieder u von x v von x raus. Und jetzt schreibe ich das nur einfach hin. Ja, plus irgendeine Konstante immer. Ne? Und jetzt schreibt man das immer ein bisschen anders. Ja, es ist klar, also irgendwie, das habe ich gar nicht explizit gesagt, aber diese Integration, die ist eine lineare Abbildung. Also wenn ich irgendwie hier sowas habe, ja, kann man sich schnell klar machen, wenn man das hier ableitet, dann kommt hier raus plus wieder irgendeine Integrationskonstante natürlich, aber dass das stimmt, kann man sich klar machen, wenn man das wieder ableitet, kommt einmal hier c1 f von x plus c2 g von x raus, aber ableiten darf ich ja auch hier. Ja, das ist auch eine lineare Abbildung, also ist das c1 mal die Ableitung von dem, das gibt dann das, weil die Ableitung von dem ist natürlich wieder f. Und genauso hier, also das scheint zu das funktioniert also immer. Naja, und diese Formel, die schreibt man jetzt einfach ein bisschen anders, indem man eins von den Integralen darüber bringt. Ja, oder man macht es andersrum, also ja, ich löse einfach mal auf nach dem Term hier und da kriege ich u von x v von x minus Integral dx. Und naja, jetzt sieht man, warum das partielle Integration heißt. Ja, wenn ich irgendwie so ein Produkt habe, dann kann es sein, dass ich den einen Faktor leicht integrieren oder ja, dass ich den... Wir machen mal es als Beispiel. Ja, ich will mal ausrechnen, das Integral dx, x mal x, x. Und jetzt, naja, also exp x lässt sich super einfach integrieren, weil Ableitung vom exp war.
Die Ableitung der Funktion selbst.
Genau. Also da sucht man sich, ich nenne das mal i. Und jetzt, ja gut, was machen wir da? Also wir hätten ja gern was Einfacheres. Ja? Und naja gut, jetzt wende ich mal diese Formel hier an. Also ich sag mal, u' von x gleich exp x. Muss natürlich aufpassen, welche Funktion ich verwende. Daraus folgt schon mal, dass u von x auch exp x ist. Exp x ist bis auf eine Konstante. Die kann man aber hier weglassen, wie wir gleich sehen werden. Und dann nenne ich v von x, muss dann natürlich x sein. Naja, und die abgeleitet ist natürlich auch einfach 1 oder ja, noch eine Konstante. Das mit den Konstanten ist eigentlich lästig, aber gut, wir machen es mal ordentlich. Also gut, nach unserer Formel, was kommt raus? Ja, das ist irgendwie erstmal hier das ohne Integrale, da muss ich jetzt aufpassen, das ist x, also u von x ist xx plus c1 mal v, das ist x, minus Integral dx, und jetzt muss ich hier wieder gucken, u von x ist ja einfach 1, was mache ich denn für ein Blödsinn, mal V' ist 1 plus noch eine Konstante C, und dann sehe ich, naja, das hier ist x x x plus C1 mal x minus, und jetzt kann ich mir hier irgendeine Stammfunktion suchen. Stammfunktion vom exp ist natürlich selber wieder exp, weil ja exp. Exp abgeleitet gibt ja wieder exp, und C1 einfach eine Konstante integriert gibt immer x. Also C1 mal x. Jetzt kürzt sich das in der Tat raus hier. Also ich kann hier immer, diese Konstante darf ich immer weglassen, ja, hier bei dieser partiellen Integration. Und naja, was kommt dann also endgültig raus? I, oder ich kann es auch zusammenfassen, ja, hier exp, es steht ja ja, dann habe ich eine Stammfunktion gefunden, hoffe ich jedenfalls mal. Dann machen wir mal die Probe. Sollte man eigentlich immer machen, weil, wie gesagt, integrieren ist eine Kunst. Ableiten ist Routine. Ja, jetzt hier Produktregel, die Funktion abgeleitet gibt xx. Also die abgeleitet gibt 1 mal die gibt xx. Dann muss ich noch die Funktion ableiten. Die ist aber wieder exp, und jetzt sieht man hier, das cancelt sich. Also haben wir alles richtig gemacht. Ja, da muss man sich immer so ein bisschen... Da fängt es schon an, eine Kunst zu werden. Da muss man sich überlegen, was man da, welche Funktion man als die Ableitung nimmt und welche als die nicht abgeleitete Funktion. Ja, und hier war es halt gut, das x zu nehmen als die nicht abgeleitete Funktion, weil deren Ableitung einfacher wird. Ist eigentlich nicht mehr x, sondern eine Konstante. Ja. Also wie gesagt, man kann das schwer erklären, man muss es einfach üben. Und irgendwann sieht man dann, was man tun muss oder auch nicht. Dann findet man halt kein Integral. Muss ich irgendwelche Tabellen suchen, wo viele Integrale drinstehen, oder man nimmt ein Computeralgebra-System. Ich weiß gar nicht, gibt es da ein freies Maxima, ist glaube ich ein freies, oder... Also sowas Kommerzielles, Mathematica oder Maple, so Zeug gibt's. Ja. Naja, gut, also wie gesagt, man könnte da jetzt endlos Beispiele vor x'en. Aber was noch ein wichtiges Ding ist, eine wichtige generelle Technik ist Integration. Durch Substitution, also das nennt sich Substituieren heißt ersetzen. Und das geht einfach hervor aus der Kettenregel für die Differentiation. Ja. Ja, wenn ich so eine verschachtelte Funktion habe, ich habe eine Funktion f und in die setze ich eine Funktion g ein, dann war ja die Ableitungsregel diese innere Funktion ableiten mal die Ableitung mit der inneren Funktion. Und naja, gut, jetzt kann ich es wieder umdrehen, ja, wenn ich irgendwie hier ein Integral habe. Plus c, Vorsicht, hier steht g, und naja, jetzt kann ich das mal, das kann man sich noch leichter merken, also wenn ich sowas habe, dann kann ich, also ich mache es mal, diese Leibniz'sche Rechnerei, die ist schon recht mächtig, ja. Das ist formal nicht so richtig, aber das funktioniert. Also ich kann das g' ja schreiben als dg nach dx oder dg durch dx und dann kann ich einfach naiv so tun, als wären das normale Brüche und normale Zahlen hier, den Grenzwert sozusagen vergessen. Und dann kann ich diese und dann kann ich sagen, ich substituiere hier g und dann folgt wieder, das ist ganz einfach, ja, wenn ich das hier einfach das x durch g ersetze, natürlich muss g dann umkehrbar sein, zumindest irgendwie in einem endlichen Bereich. Und dann steht nichts anderes da als der Hauptsatz wieder, der Differential- und Integralrechnung. Ja, und so kann man da auch Integrale lösen, die erstmal kompliziert aussehen. Also man kann dann natürlich auch jetzt ganz willkürlich rum substituieren. Da machen wir mal ein Beispiel, was auch ein... Jetzt kann man ja gesagt, das Integral, da kann ich Flächen ausrechnen. Dann wollen wir mal probieren, ob das funktioniert. Rechnen wir mal die Kreisfläche aus. Da verwende ich die Substitution ein bisschen anders. Aber schreiben wir es erstmal hin. Also die Idee ist, den Kreis selber kann ich natürlich nicht als Funktion irgendwie darstellen. Ja, weil das ist ja erstmal keine Funktion. Ja, weil hier zu jedem x gibt es hier zwei Werte, aber ich kann ja mal nur diesen oberen Halbkreis da nehmen. Radius r. Und jetzt suche ich mir hier halt eine Funktion y gleich f von x, die mir gerade so einen Halbkreis gibt. Naja, wenn Sie jetzt dann den Punkt nehmen, dann kann ich sehr leicht diese Gleichung finden. weil ich nehme einfach den Pythagoras, ja, wenn das die Koordinaten x und y sind, ja, dann ist das r-Quadrat, also Pythagoras, einfach x-Quadrat plus y-Quadrat und das gibt mir dann y gleich r-Quadrat minus x-Quadrat. Ja, wenn ich den oberen Halbkreis will, wo die y-Werte alle positiv sind, und es ist klar, dass x das kann nur von minus r bis r laufen, weil sonst wird hier die Wurzel, da der Ausdruck unter der Wurzel negativ. Und naja gut, ist aber klar, der Maximalwert von x ist halt, wenn der Punkt hier ist und dann ist gerade x gleich r. Und der Minimale ist, wenn x hier ist, dann ist x gleich minus r. Also den Halbkreis hier, der ist ja das Integral über das Intervall von minus r bis r dx r Quadrat minus x Quadrat und der gesamte Kreis ist dann natürlich das Doppelte davon. Und jetzt, naja, jetzt sieht man hier, das ist nicht von dieser Form hier, ja, direkt. Aber ich kann mir das auch andersrum überlegen. Ich kann jetzt einfach mal sagen, ich führe eine neue Variable ein. Ja, ich kann einfach sagen, dass x ist, also was in so Fällen, wenn man so Wurzeln hat mit Quadraten drin, dann empfiehlt sich sowas. Dann integriert, dann substituiert man einfach, dann substituiert man einfach R, also irgendwie, also Sie sehen es gleich, wie man es macht. Also die Idee ist, wenn ich hier das hier einsetze, dann kriege ich ja hier R Quadrat minus R Quadrat groß Quadrat, ja? Mal 2, genau. Ja. Jetzt ist nur die Frage, wie kriege ich das Integral zu einem Integral über Phi? Ja, und da wende ich praktisch diese Regel umgekehrt an. Ja, wenn ich jetzt schreibe es nochmal so hin. Also was wir jetzt brauchen, ist die Stammfunktion. Ja, und jetzt ist die Idee, jetzt habe ich ja hier gegeben, x ist eine Funktion von Phi, habe ich jetzt einfach mal eingeführt. Ne? Naja, jetzt kann man sich wieder überlegen, wieder so schlampig à la Leibniz, ja? Das dx, das ist dann ja offenbar so was wie d phi dx nach d phi. Die Ableitung ist x nach phi. Cosinus ab. Passt. Minus. Genau. Minus, und das r bleibt natürlich auch stehen. Minus Sinus phi d phi. Naja, ja, und so ist es auch, ja, weil dann, wenn Sie sich das so rum angucken, dann ist das genau wieder nur, dass hier halt jetzt die Variable nicht x ist, über die ich integriere, sondern phi. Ja, aber so kann man sich immer merken, muss man nicht die Formel auswendig lernen, ja. Aber was ist jetzt der Witz, warum habe ich das gemacht? Also, erst nochmal das Integral. Naja, gut, jetzt erstmal, jetzt kann ich erstmal das dx hier ersetzen durch die Formel. Das R darf ich rausziehen. Sinus Phi und dann steht da f von x von Phi. Also muss ich hier jetzt einfach einsetzen mal und da sehen Sie schon, wo der Hase langläuft. Also das ganze Ding gibt mir minus R. Ja, und hier habe ich jetzt R², kann ich ausklammern. Und da steht dann 1 minus Cosinus Quadrat Phi. Wurzel drüber gibt noch ein R. Und 1 minus Cos Quadrat Phi gibt.
Sinus Quadrat Phi.
Genau, und daraus die Wurzel gibt noch einen Sinus. Vorausgesetzt, jetzt müssen wir aufpassen, wo das Phi, also wir müssen gucken, wie wir das Phi wählen. Ja, wenn ich haben will, x gleich r, naja, da kann ich offenbar Phi also die untere Grenze von Phi kriege ich, weil der, also die Idee ist, der, ich muss immer aufpassen, dass diese Substitution, dass ich da einen Bereich wähle für die Variablen, der genau das Intervall einmal abdeckt. Und dann nochmal erinnern, der Cosinus, der sah ja so aus irgendwie. Und hier war Pi. Also hier bei 0 war der Cosinus 1 und hier bei Pi halbe war er 0 und hier war er minus 1. Ja, also ich nehme hier wieder mein Intervall, was wir auch damals genommen haben, wo wir den Umkehr, die Umkehrfunktion Arcus Cosinus definiert haben, nehmen wir das Intervall und in der Tat, also er ist fallend, also wird die obere Grenze von der alten Variablen x zur unteren Grenze von der neuen Variablen. Ja, und wenn ich r haben will, muss ich hier offenbar den Cosinus 1 haben, also 0. Und wenn ich minus r haben will, brauche ich den Cosinus gleich minus 1, das ist aber Pi. Und der Witz ist, es ist umkehrbar eindeutig. Also es wird dieses Intervall minus RR umkehrbar eindeutig auf das Intervall Phi zwischen 0 und Pi übersetzt. Also, wenn ich das Phi, wenn das schön da drin ist, was ist denn da mit dem Cosinus? Ich muss ja noch aufpassen mit den Vorzeichen, weil wenn ich Wurzel ziehe, kann es Plus oder Minus die Wurzel sein. Jetzt ist aber der Sinus, der sieht ja so aus, der ist einfach verschoben um Pi halbe. Ja? Also der ist irgendwie... Und so weiter, ja, und der ist netterweise hier in dem Intervall, das Intervall male ich auch mal rot, ist der immer größer gleich 0. Also darf ich einfach die Wurzel ziehen ohne irgendwelche Vorzeichen, ja, weil die Wurzel ist ja immer positiv. Also ist der Sinus in dem Bereich tatsächlich die Wurzel aus 1 minus Cosinus Quadrat. Also ist das schon mal richtig. Jetzt ist der Sinus Quadrat integriert, ist auch nicht gerade einfach, aber da erinnern wir uns, da gab es dieses Doppelwinkel, diese Doppelwinkelformel für den Cosinus. Also Sie sehen, es ist schon eine Kunst. Ich muss mir schon, also wenn man den Trick nicht kennt, man hat kaum eine Chance. Jetzt will ich hier irgendwas mit Sinus Quadrat alleine haben Und das kann ich leicht haben, weil Cosinus Quadrat ist ja immer 1 minus Sinus Quadrat mit dem zusammen, also 1 minus 2 mal Sinus Quadrat Phi. Und damit ist Sinus Quadrat Phi einfach hier die, den Cosinus darüber, den 2 Sin darüber, also ein halb. So, oh je, das sind ja Rechnereien hier. Also ist da mein Integral. Da mein Integral ist also minus r Quadrat, dann das halb kann ich rausziehen. Und naja, das kann ich aber raten. Was gibt denn abgeleitet 1?
X.
Ja, aber jetzt habe ich hier Phi, also Phi. Ne? Das hier, ja gut, der Cosinus, wie kriege ich den denn jetzt hin? Also irgendwas mit Sinus, ja, weil Ableitung vom Sinus ist Cosinus. Nein, das muss Sinus 2 Phi sein, eine ableiten Kettenregel, da kommt aber eine 2 raus von der inneren Funktion, also muss ich hier noch ein halb davor schreiben. Ja, also wenn ich das ableite, kriege ich 2 mal Cosinus 2 Phi, mit dem ein halb davor gibt es das. Also das sieht doch schon mal schön aus. Und jetzt, naja, mein A. Ja, jetzt muss ich aufpassen. Ne? Jetzt integriere ich von minus R bis R ursprünglich. Ja? Also hier brauche ich noch eine 2. Ja, jetzt integriere ich von minus r bis r. Und jetzt muss ich aufpassen, welche Grenzen für Phi das ist. Also das minus r, das war hier die obere Grenze. Also muss ich hier Pi hinschreiben und x gleich r war hier die untere. Jetzt ist es ein bisschen seltsam. Und dann, naja gut, hier dieses ganze Zeug hier, minus r Quadrat Sin Quadrat Phi. Und jetzt ist halt einfach definitionsgemäß, wenn ich sowas habe, das ist ja ein bisschen komisch, ein Integral, wo ich von der größeren, wo ich von der oberen Grenze des Intervalls zur unteren Grenze des Intervalls integriere, das ist irgendwie seltsam, aber man definiert es halt einfach, dass das Integral von a bis b minus das Integral von b bis a ist. Sollte auch so sein, denn mein Flächeninhalt da, der sollte schon positiv sein. Also ist mein Flächenintegral am Ende ja, also ich vertausche die Grenzen und mal ein Minus davor, das cancelt gerade das Minus und das r Quadrat kann auch noch davor. Und jetzt, naja gut, das ist jetzt hier, hatten wir ja gesagt, einfach irgendeine Stammfunktion. Und die Stammfunktion, die steht ja hier. Ach so, ich habe das R da drin gelassen. Das R Quadrat, ja. Also mein I, da war das R Quadrat drin stehen geblieben. Also ja, und jetzt brauche ich halt nur zweimal die Stammfunktion hinschreiben, also cancelt hier weg. R Quadrat halbe natürlich. Und jetzt muss ich das wieder auswerten. Ach Quatsch, so rum. Phi von 0 bis Pi. Mal 2 noch. Ne? Also minus R Quadrat und dann, naja, werten wir es der Reihe nach mal aus. Ja, Phi ist einfach. An der oberen Grenze gibt es Pi. An der unteren Grenze gibt es 0, also habe ich schon mal Pi minus 0. Und jetzt hier Preisfrage, Sinus 2 mal Pi ist. Jetzt habe ich natürlich den schönen Graph wieder gewischt. Der Sinus sah so... Er sah irgendwie so aus. Ne? Ja, hier. Und es ist klar, der Sinus geht natürlich bei 2Pi wieder von vorne los, also ist Sinus 2Pi ist gleich der Sinus von 0 und das ist gleich 0. Genauso, ja gut, da haben wir auch schon die untere Grenze, also das hier gibt gar nichts, ja. Irgendwie habe ich jetzt aber doch was vermurkst. Ach so, weil ich das Minus vergessen habe. Also mit den Vorzeichen muss man immer ein bisschen... Und das stimmt ja auffallend, ne? Weil die Kreisfläche ist natürlich Pi r Quadrat. Jetzt, weil wir schon dabei sind, können wir uns auch noch eine Anwendung vom Integral überlegen. Irgendwie keinen Schwamm. Jetzt wollen wir auch mal die Bogenlänge von dem Kreis haben. Ja, wieder erstmal allgemein, also wenn ich hier, ja, hier wieder meine Funktion habe, y gleich f von x. Und jetzt will ich hier die Bogenlänge haben. Auch für x von a bis b. Und die Bogenlänge, naja, da ist die Idee jetzt, man teilt das wieder irgendwie in Teilintervalle und dann rechnet man sich die Längen aus von diesen kleinen Sekanten hier, also Bogenlänge. Naja, jetzt kann ich die Sekante durch irgendwie die Tangenten hier ersetzen, irgendwo hier in dem Teilintervall. Ja, und die Länge von dem hier ist, ja, kann ich jetzt hier wieder Pythagoras machen. Ja, das ist hier irgendwie das hier ist Delta x oder für beliebig kleine x dx im Quadrat plus das hier. Ja, aber wenn ich da die Tangente nehme, dann ist das die Ableitung mal dx, also dy ist dx f' von x. Naja, und weil a kleiner b sind natürlich diese Intervalle hier alle positiv, also kann ich das so schreiben, dx. F' die Ableitung zum Quadrat und noch eine Wurzel drüber. Und jetzt wenden wir, also gut, meine ganze Länge ist dann natürlich die Summe über all diese Längen hier. Und das ist im Limes Delta x oder dx gegen 0 halt mein Integral. Das ist eine schöne Anwendung vom Integral. Und jetzt wollen wir es mal für einen Kreis machen. Oder Halbkreis, ja, also L, ja, der Umfang vom Kreis ist zweimal der Umfang vom Halbkreis. Und dann muss ich mir nur das wieder da oben nehmen, also das x läuft von minus r bis r. Und das f von x das ist r² minus x² Wurzel, ja, hatten wir da oben überlegt. Ja, und jetzt die Ableitung, Preisfrage, wie ist denn die Ableitung? Ja, wir brauchen ja hier die Ableitung. Überlegen, wie es geht, Kettenregel, ne? Innere Funktion, r² minus x², ableiten nach x.
-2x.
Genau. Die Wurzel abgeleitet. Oder x hoch ein halb. Also ein halb mal. Und jetzt ist nicht x, sondern die Funktion muss ich da einsetzen, diese innere Funktion. Ja, das ist dann das Ding in der Wurzel, ist das Ding hoch ein halb, also Ableitungsregel, das ist ein halb, kommt runter und dann hoch um 1 weniger, ein halb minus 1 ist minus ein halb. Ne? Also das f' von x. Hier kürzt sich die 2, ist minus x durch r² minus x² Wurzel. Ja, 1, ja, irgendwas hoch minus ein halb ist 1 durch das hoch ein halb und hoch ein halb ist die Wurzel. Und dann brauchen wir hier 1 plus f' Quadrat von x. Brauche ich das hier einfach nur in quadrieren. Und wenn ich es auf einen Nenner bringe, ja, dann habe ich hier r² minus x² plus x², das ist dann aber einfach r² ach je. Ja, also einfach r² durch r² minus x². Und na gut, hier oben daraus die Wurzel gibt mir dann r Quadrat. Das gibt mir halt 2 mal r Quadrat Wurzel draus, kann ich rausziehen, gibt also Wurzel r Quadrat ist r einfach. Und das hier ist fast ein Grundintegral. Das hatten wir ja eben schon mal hingeschrieben. Ja, irgendwas im Quadrat minus x Quadrat. Wenn da jetzt statt r1 stünde, wäre es halt einfach a Cosinus bzw. a cos Cosinus. Ja, da muss ich mir das noch ein bisschen zurechtbiegen, also der Umfang. Also das hier brauchen wir. Na gut, jetzt klammere ich mal unter der Wurzel r Quadrat aus, weil dann kriege ich hier nämlich sowas, was ich haben will, nämlich mit 1 minus irgendwas im Quadrat. Natürlich hier das r Quadrat, das kann ich ausklammern und die Wurzel draus ziehen. Das gibt also einfach r und das cancelt das r. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen mit der Stammfunktion, wie ich die jetzt. Ich kann mir das Leben ein bisschen einfacher machen, weil die Funktion ist offenbar symmetrisch unter Vertauschung von x mit minus x. Also kann ich hier. Eine symmetrische Funktion habe, muss ich offenbar nur von 0 bis r und mal 2. Ja klar, also ich male es nochmal hin. Also wenn ich irgendeine Funktion habe, da irgend sowas, was symmetrisch ist, fragen Sie ruhig laut, was... Nee, das habe ich gecancelt, weil hier ist das r Quadrat Wurzel, gibt ein r und cancelt das r. Und jetzt nur hier die Idee, also, ja, wenn ich, ach, ich kann irgendwie, also es soll symmetrisch sein, ja, dann ist die Fläche hier dieselbe wie die. Wenn ich hier von minus a bis a integriere, ist das offenbar zweimal die Fläche, nur die halbe. Zweimal die halbe Fläche gibt die ganze Fläche, klar. Ja, und das habe ich jetzt hier mal gemacht. So, naja, die Wurzel von 1 durch 1 minus x², das war der a Cosinus. Ja, das war der a Cosinus und jetzt muss es auch so was sein, a Cosinus x durch r. Aber wenn ich das ableite, muss ich wieder die Kettenregel verwenden. Ja, da habe ich hier 1 durch r von der inneren Ableitung und 1 durch, ja, die Ableitung vom a Cosinus war 1 durch Wurzel aus 1 minus eben das. Ja, also das hier passt fast, aber ich muss hier wegen das r hier, das muss ich wieder hochmultiplizieren. Und dann kann ich tatsächlich die Grenzen einsetzen. Ja, weil das muss, wenn ich mir das als Funktion der oberen Grenze vorstelle, muss das eine monoton wachsende Funktion sein. Und das ist der a Cosinus. Es geht sogar, wenn ich das hier hätte stehen lassen. Ja, der ist ja immer zwischen minus, der ist ja immer monoton wachsend und läuft von minus Pi halbe bis Pi halbe. Ich hätte es also gar nicht machen müssen mit dem, ja, das war hier das hier von minus Pi halbe. Ja, da hat man den Bereich genommen, dass der umkehrbar, der Sinus, weil er da wachsend ist im Intervall minus Pi halbe bis Pi halbe. Aber macht nichts, ist alles gut. Jetzt müssen wir uns nur überlegen, was sind die Grenzen. Also der a Cosinus von, wenn ich x gleich r einsetze, brauche ich den a Cosinus von 1. Also gucke ich mal, wo der Sinus, also das hier ist y gleich Sinus x, gucke ich, wo der 1 ist, aha, bei Pi halbe. Und dann brauche ich den Wert bei der unteren Grenze, also a Cosinus 0, und das ist offenbar, der Sinus ist 0 bei 0. Und dann, oh Wunder, kommen tatsächlich 2 Pi r raus, wie es sein muss. Also man kann mit dem Integral eine ganze Menge anstellen, man muss es halt nur irgendwie ausrechnen. Haben wir, wir haben bis Viertel vor, okay. Ja, jetzt kommen hier Taylor-Entwicklungen, das ist schon auch wichtig. Oder wir machen noch einen, ich weiß nicht, ob ich das jetzt heute noch machen will, machen wir noch mal einen kleinen Einschub, machen wir mal zwischendurch Physik. Also das ist jetzt was, was eigentlich schon Theo 1 ist, aber sonst wird es ja irgendwie allzu viel Mathe ohne Anwendung, ist ja auch langweilig. Also machen wir mal so ein bisschen noch Anwendung von dieser ganzen Differential- und Integralrechnerei. Also wo braucht man diesen ganzen Spaß in der Physik? Eigentlich dauernd, weil physikalische Naturgesetze, die sind meistens als Differentialgleichungen definiert. Und naja, also noch ein Beispiel, ein sehr einfaches ist, das Zerfallsgesetz. Ja, da meine ich mit, ich habe irgendein unstabiles Element, also weiß ich, Uran, und das zerfällt mit der Zeit. Ja, also radioaktive Atomkerne. Ja, wie funktioniert das? Also das ist irgendwie, wenn ich so einen Kern habe, so einen unstabilen Kern, und ich weiß, zur Zeit t gleich 0 ist er da, dann zerfällt er irgendwann. Ich weiß nicht wann. Ja, wie lange der lebt, ist irgendwie unbestimmt. Das ist eine Wahrscheinlichkeit. Ne? Aber da ich gar nichts weiß, naja, was nehme ich dann an? Also ich nehme an, zur Zeit, aber es gibt sowas wie eine mittlere Lebenszeit. Ja? Zur Zeit t gleich 0 sein N0 Atomkerne vorhanden. Und jetzt, naja, jetzt überlege ich mir, was passiert in einer kleinen Zeit, also gesucht. Ist die Funktion N von T. Also wie viele sind nach einer Zeit T noch da? Bei t gleich 0 soll es n0 sein. Und jetzt kann man sich überlegen, naja, wenn ich gar nichts weiß, dann kann ich mal so annehmen, in einem kleinen Zeitintervall ändert sich die Zahl um dn. Muss eine negative Zahl sein, ja, irgendwie, und es soll proportional sein. Und jeder Atomkern zerfällt im Mittel nach einer gewissen Zeit oder mit einer gewissen Rate. Und die Rate, die nehme ich mal an, die ist konstant. Ja, weil es sollte eigentlich, weil ich überhaupt nichts weiß, wenn ich aber weiß, zur Zeit t ist der Kern da. Und dann, wenn ich dann warte, dann wird er nach einer gewissen mittleren, mit einer gewissen Rate zerfallen. Also ist die Idee, dass es die Anzahl der in dem Zeitintervall t, also zwischen t und t plus dt zerfallene ja, und da nehme ich an, das zerfällt, also jeder Kern zerfällt mit einer Rate Lambda, oder ja, also das ist eine Zahl, also pro Zeitintervall zerfällt jeder Kern mit einer gewissen Rate Lambda, und dann soll das Ganze aber muss das Ganze proportional zu n sein. Also wenn ich n Kerne habe und nach einer Zeit dt zerfällt, oder es zerfällt im Mittel nach einer Zeit Lambda dt der Kern, dann ist die Gesamtzahl der Zerfälle n mal die Rate mal dt. Und naja, jetzt sehe ich schon, wenn ich das hier durch dt dividiere, was steht dann da? Dann steht da n Punkt von t gleich minus Lambda n von t. Und da sehen Sie schon, so ganz trivial ist es nicht, weil hier steht nicht eine Funktion von t einfach, die ich integrieren könnte, hier steht die Funktion selber. Ja, und das Ding nennt sich eine Differentialgleichung. Ja, ich habe also die Umkehr, die unbekannte Funktion, die wird bestimmt durch eine Gleichung, wo die Ableitungen und die Funktion vorkommen. Und naja, gut, aber das Schöne ist, hier kann man sich das ziemlich leicht überlegen, weil ich kann jetzt das hier ein bisschen umformen. Ach so, und Punkt ist immer die Ableitung nach der Zeit. Das ist vom Herrn Newton. Ja, ich bringe hier einfach n von t rüber und dann steht da minus Lambda. Und jetzt können Sie sich schon denken, worauf das hinausläuft. Jetzt integriere ich das mal nach der Zeit. Ja, von 0 bis t. Ich will wissen, wie viel ist nach einer Zeit t noch da, wenn ich weiß, wie viel war am Anfang da bei t gleich 0. Ja gut, das ist auf der einen Seite n Punkt von t durch n von t. Und hier, na das geht einfach, ja, weil hier steht jetzt minus Lambda, kann ich aus dem Integral rausziehen. Ja, und da steht 1. Ja. Ableitung, welche Funktion gibt abgeleitet 1? Genau. Ja gut, erstmal t' und dann in den Grenzen von 0 bis t. Und naja, obere Grenze gibt halt t' gleich t und untere Grenze gibt 0. Also einfach minus lambda t. Hier muss natürlich t' stehen. Und jetzt gibt es hier einen Trick wieder. Das ist wieder, das sieht aus wie... Das sieht aus wie eine Substitutionsformel, ja, weil also ich kann ja jetzt wieder schreiben, dass n Punkt von t', das ist dn nach dt'. Oder mit anderen Worten, dt' n Punkt, das ist dn. Also substituieren wir mal n. Ja gut, wenn ich statt nach t nach n integriere, wie ist denn das? Zur Zeit, also jetzt muss ich gucken, jetzt zur Zeit t gleich t' gleich 0, aha, da soll n 0 da sein und zur Zeit t, ja, das soll n heißen. Ne? Also dt'n Punkt von t' ist dn und hier steht n. Ja, das sind positive Zahlen. Was gibt abgeleitet nach n1 durch n? Haben wir heute schon mal überlegt. Genau. Ist ein bisschen blöd, jetzt müsste ich hier auch streng genommen einen Strich schreiben. Ja, weil hier die obere Grenze wieder n heißen soll und naja, das ist also ln n minus ln n0. Jetzt ist aber der Log von einer Zahl minus der Log von einer anderen Zahl, der Log von dem Bruch hier. Ja? Also ja, ln n minus ln n0 ist einfach ln n durch n0. Und andererseits hatten wir aber das hier. Das ist also minus lambda t. Und naja, jetzt haben wir das fast schon gelöst, das Problem. Jetzt müssen wir nur noch das hier auflösen. Wie komme ich denn also nach n? Ich will ja n von t haben. Wie kriege ich denn den ln weg? Was muss ich denn da machen, damit ich den ln da wegkriege? War denn die Definition? Ja. Die log war ja die Umkehrung von e hoch x oder exp x. Also mache ich mal hier ein exp von beiden Seiten. Ist auch schön eindeutig, ja, exp ist monoton. Also, was haben wir? Exp ln n durch groß n durch n 0. Ja gut, aber jetzt ist, wie gesagt, deswegen machen wir es ja, der exp ist die Umkehrfunktion vom ln oder umgekehrt, der ln vom exp. Und naja, also ist exp ln das, was im ln steht, also n durch n 0. Und jetzt muss ich hier drüben natürlich auch exp anwenden. Und damit haben wir es. Ne? Brauche ich ja nur noch... das n0 hoch multiplizieren. Und dann habe ich es, also das habe ich auch n als Funktion von t, genau was ich haben wollte. Dann sehe ich schon bei so Differentialgleichungen, hier habe ich eine Differentialgleichung erster Ordnung. Und da muss ich, wenn ich eine eindeutige Lösung haben will, muss ich eine Anfangsbedingung vorgeben. Also in dem Fall war es eigentlich ganz natürlich, ich muss wissen, wie viel anfangs da war von den Atomkernen. Und da habe ich es schon, das ist also die Physik liefert meistens dann auch mathematisch sinnvolle Aufgaben. Ja. Also einfach das hier mit N0 multipliziert gibt das. Dann kann ich mir das aufmalen, wie sieht denn sowas aus? Na, hier fängt es schon mal an bei N0. Wie sieht denn so eine Exponentialfunktion aus? Mit einem Minus. Also Lambda ist natürlich größer als 0. Das ist die inverse Lebensdauer, nennt man das. Ja, wie sieht denn sowas aus? Der Funktionsgraph von e hoch minus x. Wie sieht denn der von e hoch x aus? Genau. Ist immer größer als 0. Das war erstmal eine Zwischenfrage, ja, sonst kommen Sie ja nicht drauf. So, wie sieht denn dann der Graph aus für, also das ist y, wie sieht er denn dann für e hoch minus, also für exp? Jetzt will ich noch eine Funktion haben, wie kriege ich denn den raus, wenn ich hier statt exp x, exp minus x haben will? Was ist denn dann der Funktionsgraph? Genau. Klar, bei 0, ja, ob da minus 0 oder plus 0 steht, ist immer 0, also muss da, ist es genau gespiegelt. Also ich kann wieder nicht malen, aber der sieht so aus. Also, hier steht aber Lambda, aber das macht nichts, sieht genauso aus. Ja, und das macht auch irgendwie Sinn. Es kann nur zerfallen, es kommt nie was dazu. Also es geht irgendwie monoton und für ganz, ganz lange Zeiten geht es irgendwann gegen Null. Und naja, was ist jetzt dieses Lambda? Lambda mittlere Lebensdauer, wir rechnen gleich noch aus. Und das ist, man muss allerdings aufpassen, das ist ein statistisches Gesetz. Ja? Das heißt, das ist sozusagen der Erwartungswert der noch vorhandenen Kerne. Ja? Ist aber praktisch irrelevant, weil das ganz, ganz viele Kerne sind und da ist das praktisch dasselbe wie die tatsächliche Zahl, die noch da ist. Also das hier ist n. Und ja gut, mittlere Lebensdauer, was bedeutet das in dem Graph, wenn Lambda, wenn t, ich will gucken, wann ist Lambda t gleich 1. Das hier ist sowas wie die Lebensdauer. Ja, und für t gleich tl, ja, was kommt da raus? Da steht n0 mal e hoch minus 1 und e hoch minus 1 ist irgendwie sowas wie 1 durch 2,71828. Also es fällt ungefähr dann auf, ja, es kommt schon hin, so auf ein Etel ab. Also sind hier noch n0 durch e Teilchen da. Ja. 1 schaffen wir noch. Die mittlere Lebensdauer, also ich kann das mir auch andersrum überlegen. Was, also ich habe gesagt, das ist ein statistisches Gesetz. Also andere Interpretation. Ja, ich kann mal ausrechnen, ich kann mal dieses n durch n0 angucken. Ja, das ist irgendwie sowas wie die Wahrscheinlichkeit, dass mit einer, man muss aufpassen, also ich muss hier irgendwie eine Normierungsfaktor hinschreiben. Also das hier, das soll die Wahrscheinlichkeitsverteilung sein. Also Verteilung für Zerfall eines Teilchens oder eines Kerns. Ja. Was meine ich damit? Also die Wahrscheinlichkeit, dass Kern in Zeitintervall das hätte ein Alarm sein sollen, wenn man das mal ja, die Wahrscheinlichkeit ist natürlich klein, die soll sein dt p von t. Und also ich glaube, wir müssen aber aufhören, weil er muss. Machen wir nächstes Mal weiter. Also das ist die Idee. So rum muss ich schreiben. Also das machen wir nächstes Mal fertig.